Julia Schütze. Whisper to me.
Hallo und herzlich willkommen zu Licht und Schatten von Zoran Trepenka. Das Mädchen, das geboren werden wollte. Der Tod ist ein Habicht, der auf dem Wipfel einer Kiefer sitzt und wartet. Er ist nicht hungrig, er verspürt keine Kälte, und würde man ihn fragen, würde der Habicht zugeben, dass er kein Habicht ist. Der Tod ist immer ein Teil des Landes, der Menschen, Pflanzen und Tiere. Er zeigt sich in der Nacht und im Sonnenschein. Er atmet unter Wasser und schläft im Fels. Da benimmt er diese und jene Form an. Ein Habicht zu sein, gefällt ihm besonders gut. Der Tod mag das graue Gefieder und wie der Vogel unsichtbar wird, sobald er sich reglos auf einem Ast niederlässt oder wie er den Kopf neigt, als würde er ahnen, was als nächstes geschieht. Dann ist er die Kraft seiner Flügel, das starke Herz und der scharfe Schnabel. Der Tod findet, er hätte keine bessere Wahl treffen können. Er schließt die Krallen fest um den Wipfel der Kiefer und hält sein Gleichgewicht, als eine Windböe durch den Wald fährt und den Stamm zum Schwanken bringt. Der Tod schaut über das Land und beobachtet das erwachende Dorf, dessen Häuser wie hingeworfene Kieselsteine in der schneebedeckten Talebene liegen. Bald ist es soweit, denkt er und neigt seinen Kopf mit der Eleganz eines Habichts, der alle Zeit der Welt hat. In den langen Tagen vor der Geburt des Kindes versteckte sich die Sonne hinter einem Gebirge aus Wolken, so dass nur ein fahles Licht herabschien, das die Erde kaum wärmte. Unter dem Schnee war der Boden hart wie Granit, und wann immer der naheliegende Fluss sich in seinem Winterschlaf bewegte, krachte das Eis so laut, dass die Bewohner in dem kleinen Dorf Arosch aus ihren Träumen gerissen wurden. Es war die Zeit der Finsternis. Es war die Zeit der Wolken. Nur in den Nächten öffnete sich der Himmel wie ein schwerer Samtvorhang und ließ den Mond auf die gefrorene Landschaft hinabschauen. Man erzählte sich, wer in diesen Stunden nackt im Mondlicht badete, dem würden Klauen wachsen und Zähne scharf wie Messer. Natürlich trafen sich die mutigsten Kinder heimlich am Ufer des Flusses und jagten einander im Mondschein, aber ihre Zähne blieben, wie sie waren, und so sehr sie ihre Hände drehten und wendeten, sie verwandelten sich nicht in Klauen. Es gab auch Männer, die sich in der Nacht aus dem Dorf schlichen. Sie standen mit ausgebreiteten Armen auf dem Eis und hofften, dass der Mond ihnen die Kraft und die Schlauheit eines Wolfes verlieh. Sie hatten es dringend nötig. Das Dorf hungerte seit Anbeginn des Winters. Die Jäger waren wochenlang unterwegs und kamen mit leeren Händen zurück. Es war eine harte, bittere Zeit, in der man sich erzählte, die Götter seien der Menschen müde geworden und hätten die Sonne ausgeblasen. Seitdem lag ein Bann über dem Menschengeschlecht, und solange die Sonne nicht neu entzündet wurde, solange würde kein Neugeborenes seinen ersten Schrei tun. Die schwangere Frau glaubte nicht an den Zauber des Mondes oder an zornige Götter. Sie glaubte an das Leben. Deswegen lag sie in dem Zimmer über der Schmiede und heulte wie ein verwundetes Tier. Ein Stockwerk darunter saß die Hebamme und hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten. Müde und beschämt starrte sie in das Kaminfeuer, um das sich der Mann der Frau kümmerte. Der Aberglaube in Varosch war groß. Es wurde erzählt, sollte das Feuer ausgehen, würde auch die Flamme im Körper der Frau verlöschen. geschlagenes Holz, das der Mann mit einem dankbaren Nicken entgegennahm. Er hielt das Feuer am Leben und starrte dabei auf seine Hände und fühlte sich hilflos, denn er konnte spüren, dass die Hebamme, seine Frau, längst aufgegeben hatte. Ihr Wissen half so wenig wie alle Kräuter und Salben der Welt. Sie hatte alles getan, was in ihren Kräften lag, doch es war nicht genug. Aus diesem Grund blickte sie beschämt in das Feuer und schwieg, während die Schreie der schwangeren Frau das Dorf erschütterten. Vor 8 Tagen hatten die ersten Wehen eingesetzt und nach dem Brauch wurde am 9. Tag das Südfenster der Hütte geöffnet. Egal, wie das Wetter war, ob es schneite oder stürmte, der 9. Tag gehörte Taluk, dem Fuchs, der sich im Morgengrauen auf den Weg machte, um das Ungeborene zu holen. Sollte es bis dahin nicht seinen ersten Schrei getan haben. Auch wenn es die Bewohner des Dorfes nie zugegeben hätten, so warteten sie sehnsüchtig darauf, dass der Fuchs das Leiden der Frau beendete. Sie wollten in diesen bitteren Zeiten das Lachen ihrer Kinder hören und nicht die Schmerzensschreie einer Gebärenden. »Ich gehe zu ihr«, sagte der Mann. Die Hebamme wollte widersprechen. Es war allein ihre Aufgabe. Sie hatte sich zu kümmern, doch sie nickte nur erleichtert und flüsterte ein Gebet. Und so stieg der Mann mit schweren Beinen die Stufen nach oben und bereute es, dass sie in diesem abgelegenen Dorf gestrandet waren. Sie hätten auf die Schwestern seiner Frau hören und weiter nach Westen in eine der größeren Städte ziehen sollen. Aber seine Frau hatte den Kopf geschüttelt und gesagt, hier seien sie sicher, denn hier in der Einöde würde sie niemand vermuten. Der Mann betrat das Zimmer und verspürte ein Ziehen im Herzen. Die Liebe seines Lebens lag erschöpft auf dem Bett und das Licht in ihren Augen erinnerte an die letzte Wärme, die von einem Feuer aufsteigt, bevor die Flammen in sich zusammensinken und sich der Dunkelheit ergeben. Die linke Hand der Frau strich über den geschwollenen Bauch und wob mit den Fingern ein Zeichen in die Luft. Der Mann kannte diese Geste, wie ihm auch die anderen Mutters vertraut waren, die seine Frau auf ihren Reisen gesammelt und niedergeschrieben hatte. Er wusste zwar nicht, welchen Namen diese Mutra hatte, er wusste aber, dass es die Dunkelheit vertreiben und das Ungeborene schützen sollte. Für den Mann war es die traurigste Geste der Welt, denn es war nicht ihr erster Versuch, das Kind zu bekommen. Es sollte ihr letzter sein. »Ich vermisse dich«, sagte der Mann. Die Frau schaute auf. Obwohl die letzten Tage der Schwangerschaft tiefe Furchen in ihr Gesicht gezeichnet hatten, lächelte sie, als würde die Anwesenheit ihres Mannes alles Leid von ihr nehmen. Ihre Hand kam auf dem Bauch zur Ruhe. Mit der anderen Hand klopfte sie neben sich auf das Bett. Der Mann setzte sich und strich ihr eine schweißfeuchte Haarsträhne aus der Stirn. Er sagte ihr, wie schön sie sei und wie sie in seinen Augen mit jedem Tag schöner wurde. Sie lächelte und fühlte sich alt und jung zugleich. Sie spürte, dass sie dabei war, sich von diesem Dasein zu verabschieden. Auch ihr Mann spürte das. Und wie er sie so betrachtete, begriff er, dass nach ihrem Tod eine lange Zeit der Einsamkeit folgen würde. Diese Erkenntnis erschütterte ihn bis ins Mark. »Denk nicht daran«, sagte die Frau. »Ich gebe mir Mühe«, sagte er. Danach schwiegen sie und beobachteten einander wie zwei Wesen, die ohne Sprache sein können. Dann stand der Mann auf und trat an das Fenster. Er zog den Vorhang auf und das fahle Morgenlicht schien nur auf diesen Moment gewartet zu haben. Es schwappte über das Fensterbrett, ergoss sich lautlos über den Boden und füllte das Zimmer mit einem kalten, blauen Schein, der die Frau Sie brauchte keine Erklärung. Der 9. Tag war angebrochen. Der Mann setzte sich wieder an ihre Seite und sprach beruhigend auf sie ein. Er sagte, sie hätte ihr Bestes gegeben. Er sagte, sie müsse nichts mehr tun. Aber unsere Tochter will ans Licht, sprach seine Frau. Ich weiß, sagte der Mann, ich weiß. Und wie er das sagte, hörte die Frau den Zweifel hinter seinen Worten. Wenn nicht jetzt, fügte der Mann hinzu, dann wird es das nächste Mal geschehen. Und wie oft haben wir das jetzt schon gesagt? Wollte die Frau wissen. Wir werden es oft sagen, bis der Moment gekommen ist. Seine Worte sollten zuversichtlich klingen. Sie taten es nicht, sondern rüttelten an der Verzweiflung der Frau. Noch nie war die Schwangerschaft so weit vorangeschritten. Noch nie waren sie ihrem Ziel so nahe gewesen. Beide wussten, dass es kein Zurück mehr gab. Ich will das Kind aber jetzt haben, sagte sie laut. Beruhige dich. Nein, ich beruhige mich nicht. Sie setzte sich auf und legte beide Hände um ihren Bauch. Die Finger zeichneten ein neues Muster auf die gespannte Haut. Es war die Geste, die Kraft und Hoffnung spenden sollte. Der Mann wollte seine Hände über ihre legen, wagte es aber nicht, das Muster zu stören. Wir haben lange genug gewartet, sagte die Frau entschieden. Wir haben lange genug gehofft und gesehnt. Unser Kind ist ungeduldig, verstehst du? Der Mann verstand, und weil er nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er das Banalste, was ihm in den Kopf kam. Die Leute im Dorf denken, dass dir Taluk helfen kann. Sie sagen, sie beten für dich. Die Frau lächelte. Ihr Mann ähnelte in Momenten wie diesen einem Kind, das auf Wunder hofft. Sie reichte ihm die Hand. Er nahm sie dankbar in seine. Taluk ist ein Fuchs, der die Toten holt und mit ihnen am Flusslauf spielt, sagte sie. Lass die Leute reden, lass sie ihren Aberglauben haben. Unser Kind ist nicht tot, es lebt. Sie wollte mehr sagen. Sie wollte sagen, dass ihre Flucht hier und jetzt ein Ende finden würde, aber sie verstummte, als sie sah, wie der Mann ihrem Blick auswich. Er wusste alles, er musste nicht mehr hören. Es gab keinen Grund, ihn zu belehren. Sie war ungeduldig und diese Ungeduld machte sie zornig. Sie wollte nicht zornig sein, weil ihr Zorn das Kind verschrecken könnte. Also zog sie ihren Mann näher zu sich heran, küsste ihn und entschuldigte sich mit leisen Worten. Er legte seine Wange auf ihren Bauch, sie strich ihm über den Kopf und schaute zum Fenster. Und so warteten sie beide, dass der Luke, der Fuchs, aus dem Morgengrauen hervortrat und sich zeigte. Es war der 9. Tag und der Vorhang war geöffnet. Und dann kam der 10. Tag und dann der 11. Und der Luke, der Fuchs, ließ sich nicht blicken. Die Dorfbewohner legten kein Holz mehr vor der Hütte ab. Die Hebamme kehrte in den Nachbarort zurück und die Tage wurden kälter. Der Mann sammelte sein eigenes Holz und kümmerte sich um das Feuer. Er ließ seine Arbeit ruhen und kochte für seine Frau. Er wusch ihren erschöpften Körper und verbrachte jede Minute an ihrer Seite. Ihr unerschütterlicher Wille machte ihn stolz. Seine Frau bot Taluk die Stirn und als würde er das spüren, ließ sich der Fuchs nicht blicken. Wie die Geschichte vom Mädchen, das geboren werden wollte, weitergeht, erfährst du im